Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Neunbar Podcast. Endlich ist es soweit. Ich freue mich riesig, heute wieder für euch da zu sein. In dieser Folge spreche ich mit Max Schiller, einem wunderbaren Eismacher, über das Thema Eis, also Speiseeis. Wir sprechen über das Thema Qualität bei Eis, ein, finde ich, super spannendes Thema für die Gastro. Wenn ihr also überlegt, Eis bei euch einzuführen und euch für das Thema Hygiene, Eisqualität, Eisherstellung etc. pp. Interessiert, dann hört rein. Viel Spaß dabei. Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9 Bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastro-Themen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im 9 Bar Podcast. Mein Name ist Kathi Rittinger, ich bin Kaffeemaschinen-Expertin für die Gastronomie hier bei meinem Unternehmen, die Kaffeegruppe in München. Und neben Kaffee ist Eis einer der spannendsten Produkte, finde ich. Und ich freue mich heute total darüber, mit Max Schiller vom ehemaligen Bella Mater über das Thema Eis zu sprechen. Also sprich die Unterschiede, das Thema Qualität von Eis und ja, wie Gastronomen eben erkennen können, ob das Eis für sie von der Qualität her passt oder nicht, aber auch eben über Eistrends und sonstige wichtige Dinge, wie zum Beispiel eben Hygiene. Und ein super spannendes und super wichtiges Thema ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Und Eis glänzt ja gerade nicht mit seiner super nachhaltigen Seite. Ich sage nur Plastikeinwegbecher, Plastikeinweglöffel. Die Herstellung von Eis ist jetzt auch nicht unbedingt super nachhaltig. Aber es gibt tatsächlich super coole Alternativen inzwischen und ich freue mich unfassbar, euch heute meinen ersten Sponsor dieser Folge vorzustellen, und zwar die tolle Firma Spoontainable. Ich bin schon lange ein Fan von Spoontainable. Ich habe die durch Zufall mal entdeckt bei einem Kunden von mir, und zwar stellt Spoontainable vermutlich die nachhaltigste Alternative zu einem Plastik-Einweglöffel her, und zwar die sogenannten Spoonies. Die Spoonies könnt ihr euch als keksartige Löffelchen vorstellen, die aus geretteten Kakao- und Haferschalen bestehen. Es wird also mit den Spoonies nicht nur Einwegplastik verhindert, was ich schon mal eine super wertvolle Sache finde, denn ganz ehrlich, was ist unnötiger als ein Einwegplastiklöffel fürs Eis, ganz ehrlich? Und zweitens, es wird auch noch Upcycling betrieben, nämlich mit Resten aus der Lebensmittelindustrie. Also quasi gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nicht nur das, die Spoonies sind sogar glutenfrei, vegan und klimaneutral. Also quasi gleich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. PS, hört auf jeden Fall bis zum Ende der Folge, denn da hat Spoontainable noch eine spannende Nachricht für euch. Wenn ihr also für eure Gastronomie, eure Eisdiele oder euren Coffeeshop, ja übrigens, die Spoonies kann man auch ganz toll zum Milchschaumlöffeln benutzen, noch eine nachhaltige Alternative sucht, dann schaut auf jeden Fall bei Spoontainable vorbei. Die Kontaktdaten verlinke ich euch in den Shownotes. Und jetzt würde ich sagen, los geht's mit der aktuellen Folge. So, und jetzt freue ich mich ganz herzlich, den lieben Max Schiller hier bei mir im Neunbar Podcast begrüßen zu dürfen. Servus Max,
hi.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sprechen darf.
Na klar. Max, tu mir nochmal einen Gefallen. Ich verfolge dich ja schon eine ganze Weile über Social Media und so weiter. Allerdings kennt dich vielleicht noch nicht jeder. Stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
Hi, ich bin der Max Schiller. Ich bin jetzt, werde jetzt dieses Jahr 35 Jahre alt und bin jetzt seit fast 8 Jahren Eismacher. Vorher war ich Postbote, aber weiter ins Detail muss ich nicht unbedingt gehen. Ich habe dann unter anderem beim verrückten Eismacher, habe ich Eismachen gelernt. Ich war danach, war ich beim Fischer am Ammersee und habe die Eismacherei und Manufaktur in den ersten beiden Saisons mit begleitet und habe jetzt dann 2018 mich selbstständig gemacht mit einem Café in Grafrath und habe da im Grunde jetzt der Corona-Pandemie aufgeben müssen, weil ich wäre spätestens im Januar pleite gewesen. Mhm. Alles ein bisschen traurig, aber jetzt gibt es einen Neustart mit dem Eis. Wir liefern gerade knapp so 100 bis 200 Becher in der Woche in alle Richtungen.
Wow.
Inklusive Hofläden und einem regionalen Online-Shop, das Brokernetz.
Mega.
Genau, und die nehmen eigentlich auch schon ganz ordentliche Mengen ab. Also die Leute kennen mich, die wissen vom Eis aus Grafrath, die kennen mich teilweise noch aus Stegen und sind eigentlich sofort dabei gewesen. Wir haben im Grunde die erste Woche einen Kaltstart gemacht mit fast 250 Bechern, die wir dann meistens an Einzelpersonen geliefert haben. Das war eine ziemlich große Nummer Und ja, genau, jetzt geht es dann demnächst zum Augustiner nach Wörthsee, weil da habe ich einen guten Deal geschossen, wo ich dann dort Eis produzieren darf. Das ist auch ziemlich gut.
Dann freut euch auf jeden Fall schon mal drauf, alle Münchner und im Umland von München lebenden Personen, da wird es super leckeres Eis geben. Und ja, es geht ja heute um das Thema Eis. Wir sprechen ja ganz viel über die Qualität von Eis heute und was man so als Gastronom dazu beachten sollte. Und bevor wir loslegen, würde ich gerne ein bisschen Motivation schüren. Es gibt ja einige Gastronomen, die noch kein Eis oder, sag ich mal, Standardeis im Sortiment haben. Warum würdest du sagen, sollten Gastronomen Eis in ihr Produktsortiment mit aufnehmen?
Weil das einfach ein ganz großartiges Produkt ist. Es ist einmal sehr emotional, weil man sich beim Eisessen oft an seine Kindheit erinnert. Vielleicht war man mit dem Opa spazieren und hat dann ein super leckeres Pistazieneis bekommen oder man erinnert sich an den Italienurlaub. Das ist
Stimmt.
immer, das ist ein Teil davon. Und das zweite ist, das merkt man ja auch schon seit ein paar Jahren, das Eis ist als Food Pairing mittlerweile entdeckt worden und auch einfach auch für salzige Sachen, für Salate, für alles Mögliche zu haben. Und man kann damit auch, das habe ich beim verrückten Eismacher unter anderem bewiesen, einfach alles damit machen, komplett.
Ja, das stimmt.
Wer sich vielleicht an so eine schöne Kirschmarmorierung beim Amarena-Eis erinnert, beim verrückten Eismacher haben wir das mit Currywurst gemacht. Das hat auch funktioniert und wir haben keinen Gramm weggeworfen. Das ist ziemlich cool gewesen. Und natürlich auch, weil einfach, ich habe jetzt zum Beispiel letztens habe ich eine Großbestellung gehabt, noch vor dem Lockdown im Oktober. Von einem Typen, der wollte zu einem Grillfest süßes Senfeis haben, weil er das mit Chèvre und Walnüssen in einem Salat platziert hat.
Geil.
Dem habe ich dann einfach mal 3 Kilo süßer Senfeis gemacht, was echt abgefahren war, weil der süße Senf, da ist schon Bindemittel drin zum Teil. Es ist weit über 30% Zucker. Das ist ziemlich wichtig fürs Eis, damit es technisch funktioniert. Und ich habe im Grunde nur noch, weil es mehr wie 30% Zucker waren, Wasser hinzugefügt, um dann das Ganze in die Maschine zu kippen. Das war ein relativ einfaches Eis, aber es hat wunderbar funktioniert, es hat sehr gut geschmeckt.
Also
Und
kreativ werden geht damit
ja,
locker.
kreativ werden geht damit locker und das ist einfach so vielseitig einsetzbar. Also sei es jetzt im à la carte Geschäft, das zwar gerade nicht stattfinden darf, aber
Kommt ja wieder.
bleiben wir mal optimistisch, dass das auch wieder kehrt und dann, ja, da kann man einfach super viel mitmachen und einfach auch, wenn man ein gutes Eis hat mit einer, ich sage jetzt mal, kompakten, guten Qualität, dann kann man die Menschen damit auch begeistern, weil zu mir kommen immer wieder Leute, die sagen, ach, eigentlich sind wir keine Eisesser. Und dann essen die bei mir Eis und sagen, krass, dass das auch so schmecken kann.
Das glaube ich. Das ist wie bei einem Cappuccino, ne? Die Leute
Ja.
sagen, ich trinke keinen Cappuccino, weil das schmeckt mir nicht, bis sie das erste Mal einen richtig guten getrunken haben.
Ja, ich freue
Kann
mich
ich
schon auf die
total
Maschine
nachvollziehen.
nachher.
Ja. Fun Fact, ich habe hier eine kleine Rocket mitgeschleppt.
Ja, das
Und wir
ist.
probieren hier gleich noch ein paar Sachen aus für euch, aber das verraten wir noch nicht
Genau.
vorab. Für alle Preisfüchse tatsächlich. Dieser Podcast ist ja nicht unbedingt für Sparer gemacht, sagen wir es jetzt mal so. Aber Eis hat auch eine super gute Marge, ne? Und gerade wenn man Eis und Kaffee zum Beispiel kombiniert, bekommt man ein super ertragreiches Produkt. Also alleine aus dem Grund, ein gutes Eis braucht nicht viel neben sich, aber wenn man es mit etwas kombiniert, wie zum Beispiel Kaffee oder auch einem selbstgemachten Kuchen, kann da wirklich was Spannendes passieren. Margentechnisch, aber eben auch kreativ, wie wir es gerade gehört haben. Und ja, ich freue mich total auf die Folge mit dir.
Ja,
Wir
super.
sprechen ja die ganze Zeit schon über Eis, also über Eis ganz grundsätzlich. Jetzt ist es ja aber so, du sagst gerade schon, Eis ist nicht gleich Eis. Menschen kommen zu dir, die keine Eisesser sind und finden dein Eis dann mega. Welche Unterschiede gibt es denn eigentlich so ganz grundsätzlich beim Eis?
Man muss ja unterscheiden quasi zwischen so einem industriell hergestellten Eis, wie es es in den Discountern und Großmärkten gibt. Das ist ein Merkmal zum Beispiel, kann man feststellen, wenn man die Literanzahl mit den Gramm vergleicht. Das ist also die konventionellen Eismaschinen, so eine, wie ich auch benutze und wie es im Grunde jeder gewöhnlichen Eisdiele gibt, die haben 30 bis 40% Lufteinschlag drin. Bei den Sorbets ein bisschen mehr, bei den Schokoladen- und fettlastigen Sorten ein bisschen weniger. Das heißt, meine 500 Milliliter Becher, die ich liefere, die wiegen zwischen 350 und 480 Gramm. Man hat zum Beispiel 480 Gramm bei den 500 Millilitern Schokolade, weil das ist einfach eine unglaubliche, also ich nehme auch den 23% Fettkakao. Keinen enthärteten Fett oder entfetteten Kakao, wie es dann also einfach mal auf die Zutatenliste schauen, was da so drin ist, auch bei den großen Packungen, sage ich mal. Und dann hat man, dann darf die Industrie quasi 150%, also sprich ein Viertel ist im Grunde Grundmasse und 75% ist Luft,
What?
dürfen die hinzufügen.
Krass.
Und das erkennt man, wenn man jetzt bei dem großen Discounter, der noch Deutschland in Nord und Süd teilt, mal genau nachschaut. ich glaube, die 2 Liter Vanilleeispackung, die wiegt irgendwas 435 Gramm.
Boah, ist das
Weil
krass.
das im Grunde günstig Luft ist. Ich meine, Luft hat
Klar.
einen perfekten Wareneinsatz.
Gar kein
Da kann
Problem.
man auch, um nochmal auf die Luft zu sprechen zu kommen, zum Beispiel die Luft einfach durch Rauch austauschen, durch Buchenrauch. Und dann kann man zum Beispiel auch einfach ein Eis smoken, habe ich auch schon gemacht für ein Whisky-Tasting. Und die Industrie hilft sich teilweise mit gefrorenem Stickstoff, weil der dann einfach auch nahtlos verschwindet aus dieser Packung raus. Und dadurch haben die ein riesengroßes Volumen. Das merkt man im Grunde auch im Schmelz an der Zunge. Und da helfen die sich einfach mit so ein bisschen Speisefett. Also sprich, die machen dann da Fette rein ohne Ende, um das einfach auch stabil zu bekommen, weil das dann über den Lufteinschlag quasi eine Struktur ergibt, die dann diese 2 Liter Volumen rechtfertigen, aber einfach nicht das Gewicht. Das heißt, man müsste immer gucken, dass das Gewicht ungefähr, sage ich jetzt mal, ein gutes Speiseeis, so 30 bis 50% unter der Füllmenge in Liter hat man dann das Gewicht, weil das ist ja nicht wie bei Wasser, dass 1 Liter Wasser 1 Kilo wiegt,
Ja.
sondern das Eis hat ja dann durch den Lufteinschlag quasi mehr Luft und eben halt dann auch das passende Gewicht dazu. Das müsste man einfach mal ausprobieren und da im Grunde erkennt man, also Ben & Jerry's sind schon ziemlich nah dran,
Okay.
mal um jetzt auch eine Marke zu nennen, die finde ich eigentlich auch sehr gut und da ist die Preisgestaltung relativ gerechtfertigt, wobei die das natürlich industriell herstellen und so weiter, aber ich bin im Grunde da ja noch ein bisschen drüber mit dem Preis. Ich habe jetzt in meinem eigenen Online-Shop, habe ich die für 7,50 € die Becher drinnen.
Aber du kriegst halt auch richtig Masse dafür,
Ja,
ne?
genau. Es ist auch so, dass du natürlich dann im Grunde mit diesen 10 Kugeln oder bis zu 10 Kugeln, die dann da so drin sind, hast du dann halt einfach auch Dinge, die dann, also was dann, das ist einfach auch, da bist du satt danach, dann schaffst du das teilweise gar nicht. Also
Stimmt,
ja.
das ist mir auch schon mal aufgefallen, wenn man so 2 Kugeln von einer, sag ich mal, hochwertigen Eisdiele isst, danach ist man auch erstmal richtig voll.
Genau.
Und das ist super, dass du das ansprichst, weil das ist ja schon der quasi Tipp Nummer 1 an alle Gastronomen. Wenn ihr Speiseeis kauft, kauft es natürlich optimalerweise bei kleinen Manufakturen wie bei Max. Aber wenn ihr das noch nicht macht, ja, dann schaut doch einfach mal in eure Tiefkühltruhe und guckt mal, was steht denn da drauf, ne? Wie viel Luft ist denn da drin? Vergleicht eben einfach mal die Milliliteranzahl mit dem Gewicht. Und da werden bestimmt die ein oder anderen erstmal ja schockiert sein, weil am Ende des Tages ist dann einfach gewisses Eis, da wollen wir jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Du sagst ja auch, Ben & Jerry's ist da zum Beispiel eine Ausnahme. Dann ist das ein oder andere Eis einfach eine
Ja, die esse
Mogelpackung.
ich quasi privat auch mal gern, wenn man einfach auch mal was anderes möchte oder wenn man sich
Klar.
inspirieren lassen möchte für Kombinationen. Die haben ja auch teilweise Saisonsorten. Das ist schon ein nettes Sortiment, was sie da haben.
Da muss man einfach nur aufpassen, halt, dass man keine Mogelpackung kauft. Ne? Und dann freut man sich vielleicht über den billigen Preis, sondern ist es wie so oft, wer billig kauft, kauft zweimal. Und ja, wenn ihr das nicht wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall Manufaktureis bevorzugen,
Genau.
beziehungsweise eben da einfach halt drauf gucken.
Und da kann man auch mal in die deutsche Eisverordnung reinschauen, weil es ist zum Beispiel drin, dass man sagt, man hat jetzt hier eine Eiscreme mit mindestens 10% Milchfett, ein Cremeis, was sich dann eigentlich ähnlich anhört, aber im Grunde eine andere Definition ist, mit mindestens 50% Milch und auf 1 Liter Milch mindestens 270 Gramm Vollei oder 90 Gramm Eigelb.
Wow,
Das,
okay.
ja, genau, das.
Also in Anführungsstrichen fetter.
Ja, genau. Und dass man einfach mal auf die, sich vielleicht in diese Eisverordnung mal einfach drüber schauen, weil da gibt es eine ziemlich gute Definition, wie das alles auszusehen hat. Und im Grunde kann man dann auch unterscheiden zwischen Wassereis und Fruchteis. Man hat beim Fruchteis einen Mindestanteil von 25% Frucht, außer bei Zitrussorten, da liegt er bei 15.
Sonst zu
Und
sauer wahrscheinlich, oder?
ja, also ich mache meine grundsätzlichen Sorbets wie Erdbeer und Himbeer und alles, die mache ich so mit 60, 66%, Mango auch übrigens. Wenn du damit natürlich eine Zitrone machst, das kannst du nicht essen. Aber dann gibt es
Klar.
natürlich auch die Zitroneneis, die großen dann im Grunde in Großmärkten, in diesen 5-Liter-Behältern dann, die haben wahrscheinlich dann um die 1800 bis 2500 Gramm sowas um den Dreh. Da hat man dann das Problem, dass das teilweise nach Klostein schmeckt, weil die halt im
Uah.
Grunde nur Zitronensäure nutzen und eigentlich gar keinen richtigen Saft mehr
Oh, wow,
und das
krass.
dann neu zusammenbrauen, damit es halt irgendwie passt. Das kann sein, dass es da vielleicht die eine oder andere Sorte gibt, die dann auch so gut schmeckt, aber im Grunde, ich kaufe beim Perga ein, das ist ein Saftmanufaktur in Breitbrunn.
Ja, mega.
Die sind auch super geil, haben auch sehr viel biozertifizierte Ware, das habe ich jetzt noch nicht angestrebt. Aber im Grunde habe ich viele Bio-Zutaten, die ich auch verwende. Das schreibe ich nur nicht so drauf, weil da tue ich mich gar nicht mit ab. Bis ich die Zertifizierung zumindest habe. Ich würde mal eine anstreben demnächst. Und da ist es so, dass man halt dann im Grunde bei 15 bis 20% die Zitroneneise macht. Und eben halt dann auch die Erdbeereise mit 66%. Mhm. Das ist halt dann auch schon eine Nummer. Und wenn man jetzt zum Beispiel bei Wassereis schaut, da hat man dann im Grunde, das ist dann, also die offizielle richtige Bezeichnung wäre dann Wassereis mit Erdbeergeschmack. Da hat man dann im Grunde so vielleicht unter 15% Erdbeeren drin, plus Paste und Aromen. Und der Rest funktioniert dann quasi über den Gaumen und auch die Nase. Also dass das ja dann im Gaumen-Rachenbereich zum Teil einfach durch diesen Geruch, der dann entsteht, hat man in der Nase noch einen Geruch und denkt, man isst eine ganze Erdbeere. Da ist die Industrie schon ziemlich gerissen, weil die da alle Register ziehen. Aber im Grunde hat man dann bei einer Erdbeere, bei einer echten, hast du ja, weiß ich nicht, 4000, 5000 Geschmacksrezeptoren und die nehmen halt nur 400. Also 10% davon kriegen das vielleicht auch ganz gut hin. Kindern schmeckt das auch. Für manche passt es auch, das ist okay, aber es ist nicht mein Eisgenuss, den ich haben will. Ich will immer die pure Frucht und ich würde mir eigentlich wünschen, wenn man so einen Löffel in den Mund nimmt, dass man denkt so, krass, ich sitze gerade in den Erdbeeren.
Mega.
Das ist so, das, ja, genau.
Da hast du bei mir genau den richtigen Geschmack getroffen. Ich liebe nämlich Erdbeereis und ich bin ganz oft super enttäuscht, weil es halt nicht wirklich nach Erdbeere schmeckt, ja.
Ja.
Und da merkt man halt die Qualität und da kann ich euch nur als Tipp geben, wer sich damit beschäftigen möchte, jetzt über die Lockdown-Zeit. Ich meine, gibt ja auch Schlechteres, ne, sich den Lockdown zumindest mit Eis zu versüßen.
Mal Eis zum Testen bestellen.
Kauft doch einfach Geil. Mal verschiedene Eissorten, ja, und probiert euch mal durch und versucht mal die Geschmacksrezeptoren anzusprechen. Und nehmt mal ein teures Eis von der Manufaktur. Ich sage jetzt mal vorsichtig, in Anführungsstrichen teuer. Wie gesagt, ihr kriegt mehr für sozusagen, deutlich mehr für nicht so viel mehr Geld.
Mhm.
Und nehmt mal ein günstiges Eis und schaut mal auf die Zutatenliste. Und das fand ich auch ganz spannend. Ich habe mir nämlich diese deutsche Eisverordnung durchgelesen. Wenn beim Eis nur Eis draufsteht, muss man super aufpassen. Denn dann kann es nämlich alle möglichen anderen Fette, also pflanzliche Fette, enthalten, um eben sozusagen an Milchfett zu sparen. Also schaut da wirklich, ich glaube, das kann man so als drei Tipps, kann man glaube ich mitnehmen, vergleicht das Gewicht mit den Millilitern sozusagen, die angegeben ist, um zu gucken, wie viel Luft ist da drin. Schaut auf die Zutatenliste. Ich glaube, da zählt es auch wie sonst, desto kürzer, desto besser. Und ja, schaut euch den Lieferanten einfach an. Probiert den, macht den Geschmackstest, macht den Vergleichstest und ich glaube, da werdet ihr schon wahnsinnig viel, schon viel Unterschiede merken. Wir haben ja gerade auch schon gesagt, okay, Milchstandards, es gibt leider nicht so viele Eisstandards für die, Milchstandards sage ich schon, Mindeststandards für das Eis und wir sprechen ja schon ganz viel über Qualität. Wie ist es denn jetzt, wenn ein Gastronom sagt, okay, ich habe jetzt eben hier 5, 6 verschiedene Sorten und die haben eigentlich alle, erfüllen jetzt irgendwie diese Standards, die wir gerade so besprochen haben. Kann man denn noch irgendwie Qualitätsstandards, kannst du da noch irgendwas nennen, wo man sagt, das kann sich ein Gastronom angucken?
Ja, auch in erster Linie im Grunde über Farbstoffe und Aroma. Also da ist die Inhaltsstoffliste ist wirklich maßgeblich für so einen Qualitätscheck, glaube ich.
Mhm.
Da kann man eben gucken, ob da eben Milchfett und Sahne drin ist. Teilweise nehmen die ja entrahmte Sahne, dass es im Grunde nur noch so ein milchiges Wasser ist mit Proteinen drin.
Okay.
Und fügen dann wieder Fett dazu, also sprich einfach irgendwie so gehärtetes Fritteusenfett teilweise.
Klingt
das
lecker.
Das ist im Grunde ist es lebensmittelrechtlich unbedenklich. Das kann man auf jeden Fall machen. Die Emulgatoren sind auch relativ wichtig, dass man da drauf schaut. Also es müssen schon welche drin sein, damit man ein cremiges Eis erhält, weil die Emulgatoren binden quasi das Wasser so weit, dass es am Auskristallisieren hält. Also, dass man da im Grunde nichts auskristallisieren kann. Das kennt man vielleicht. Man hat ein Eis und denkt sich, ach, das esse ich später, findet es in 3, 4 Monaten wieder dann im Tiefkühler.
Ja.
Und hat dann eine Eisschicht obendrauf, also
Richtig.
So Eiskristalle und unten drunter die Masse und das kristallisiert dann. Und das ist dann auch eine Arbeit von den Emulgatoren und dem Fett. Also Fett ist ja grundsätzlich mal nicht schlecht. Ich habe zum Beispiel auch in den Sorbets meistens noch ein Kokosfett mit drin, das auch mit einem Emulgator versetzt ist, das einfach das wunderbar cremig macht und dann auch wirklich lange, lange haltbar macht. Und das MHD ist natürlich auch wichtig. Standardware von der Industrie hat so 2 Monate. Manche geben ein halbes Jahr, manche ein Jahr. Ich habe jetzt selber bei mir 4 Monate draufstehen. Weil ich einfach davon ausgehe, und das habe ich jetzt von der Kaffeezeit, habe ich noch den Restbestand aus der Theke abgefüllt und zu Hause eingefroren, um das einfach selber zu essen. Da habe ich jetzt einfach festgestellt, zum Beispiel, dass nach einem halben Jahr wird einfach bei der Haselnuss, wird das Haselnussfett wird ranzig. Das schmeckt man dann. Das wird ein bisschen intensiver, schmeckt auch ein bisschen anders, schmeckt, reift nach, schmeckt komischer, keine Ahnung. Und da würde ich sagen, ich gebe so 4 Monate drauf, weil das kann ich garantieren, dass es dann frisch ist. Und das ist auch noch so ein Faktor, auch wenn es gefroren ist.
Also kurzes MHD,
ja. Kurzes MHD, auch wenn es gefroren ist. Da kann man nicht nur von diesen 2 Jahren ausgehen. Also
spannend.
Es schmeckt zwar auch noch, manchmal hat man Ei mit drin, dann wird das Ei ein bisschen, dann
komisch.
Schmeckt man das so relativ intensiv mit raus.
Super spannend, finde ich. Das ist wie beim Kaffee, ne? Wenn der frisch geröstet wird und in eine Packung gegeben wird, kannst du ihn noch nicht trinken.
Also kannst du schon, schmeckt aber viel säuerlicher. Nach, sag ich mal, 2 bis 8 Wochen, je nach Kaffee, schmeckt der ganz anders. Und nach 2 Monaten schmeckt es wieder anders und nach 2 Jahren sowieso.
Schokoeis zum Beispiel schmeckt eigentlich im Grunde erst nach 2, 3 Tagen richtig gut, weil das nochmal richtig nachreift. Das wird dunkler. Und ja, genau.
Ich freue mich ja gleich, dass wir ein bisschen Eis essen, du. Ja, super interessant. Das Thema Emulgatoren fand ich auch interessant. Denn ich habe gelesen tatsächlich, dass schon eben Emulgatoren verwendet werden sollen, so wie du es ja auch sagst. Mhm. Aber dass die Dosis da eben das Gift macht, ne? Weil, also wenn es komisch aussieht in der Form und so kunstvoll aufgetürmt ist, dann sollte man auf jeden Fall vielleicht etwas wachsam sein. Genauso wie wenn man Pistazieneis bekommt, was leuchtend grün ist und nicht so leicht grünbraun.
Ja, da habe ich auch immer wieder die Schwierigkeiten gehabt, im Café vor allem auch mit dem Maracuja-Kokoseis, was ja wirklich eine unglaubliche Sorte ist, finde ich jetzt persönlich, das probieren wir nachher auch noch, dass die Leute dann, weil ich habe halt diese Perga, also ich kriege von dem die 100% Säfte, die er quasi um seine Schorlen nutzt, dass das im Grunde mal diese, mal jene Farbe hat, dann ist es mal ein bisschen blässlicher, da ist ja ein Lufteinschlag mit drin, ich habe dann auch keine Farbstoffe mehr rein, weil es einfach nicht gelb genug ist, dann lehnen die Leute das Eis ab und dann drücke ich den aber über die Theke einen Löffel in die Hand und sage so, probieren Sie das mal, das ist wirklich lecker.
Dann sind sie erstmal...
Und dann sind die echt baff und begeistert. Das gleiche wie bei der Erdbeere, wenn man jetzt zum Beispiel eine Erdbeere hat, da hast du einmal Erdbeeren, die sind halt ein bisschen roter, dann hast du Erdbeeren, die sind ein bisschen anders. Dann hat das Eis in der Theke natürlich auch eine andere Farbe.
Logisch.
Qualitätsmerkmal ist zum Beispiel auch jetzt bei gewöhnlichen Eisdielen, wenn diese Farben variieren. Weil du hast ja immer wieder andere Früchte auch. Und klar. Das kriegt man im Grunde mit den Pasten und den Farbstoffen hin, dass das immer konstant gleich bleibt. Also ich will
das. Aber das wollen wir nicht.
Das ist auch eines der Qualitätsmerkmale eben, wenn quasi dieses Farbspektrum einfach schwankt.
Also ich kenne auch zum Beispiel Eisdielen, die machen nur Erdbeereis, wenn die richtigen Erdbeeren dafür bekommen.
Genau.
Und die haben sich da so einen Ruf erarbeitet sozusagen, dass einfach in der Sommerzeit gibt es Erdbeereis und ansonsten gibt es das nicht.
Das ist auch ökologisch sinnvoll, weil das Eis im Grunde ist ja auch kein grünes Produkt, das man irgendwo hin bürsten kann, dass es irgendwie passen würde, sondern das ist halt ein enormer Energieverbrauch. Meine Eismaschine hat jetzt 15 kW zum Beispiel.
Boah, krass.
Im Café habe ich weit über 600 Euro Strom im Monat bezahlt, für die ganzen Tiefkühlgeräte, für die ganzen Schockfroster, was du alles brauchst. Das ist einfach wirklich, und dann macht sowas natürlich schon Sinn, darauf zu achten. Ich habe jetzt zum Beispiel von dem Händler von polnischen Feldern Erdbeeren, weil die wirklich gut sind und die haben einen Harvester, der kommt quasi übers Feld gefahren, die sammeln die Erdbeeren ein und die werden noch auf dem Feld schockgefrostet.
Oh wow.
Das ist halt viel geiler, wie jetzt zum Beispiel Frischware, weil die halt dann in dem perfekten Moment konserviert sind, wie wenn die dann 3-4 Tage, hunderte Kilometer auf der Autobahn hinter sich haben. Das macht halt dann auch nochmal einen Unterschied und da gibt's bei mir im Grunde das ganze Jahr Erdbeereis. Weil man kann, ich habe es probiert, aber es ist wirklich schwierig, den Menschen das dann auch beizubringen. Also da kriegt man im Grunde schlechte Kritiken und die sagen, geh mal woanders hin. Und das ist
jetzt natürlich kein Erdbeereis,
auch so ein unternehmerischer Faktor, dass man dann im Grunde sich von diesen, in Anführungszeichen, schlechten Sachen die besten raussucht.
Nee, voll. Also gebe ich da absolut recht. Regionalität funktioniert halt nur, wenn es wirklich dann auch verkaufbar ist und funktioniert. Deswegen,
genau.
Das können wir nicht ändern. Das ist halt einfach so.
Ich hab zum Beispiel auch mit der Markthalle Landsberg zusammengearbeitet, wo ich das Café noch hatte. Und die haben mich immer wieder angerufen und haben gesagt, hey, pass auf, wir haben ja einen Karton Bananen, der ist drüber. Wir haben jetzt 10 Kilo Erdbeeren, die sind drüber. Können wir die bringen? Und dann habe ich das halt quasi zu einem günstigen Preis habe ich das bekommen, weil die einfach gesagt haben, Hauptsache weg mit der Ware. Ich habe es dann gleich verarbeitet. Das ist eine Win-Win-Situation für alle und auch für die Produktion, dass man wenig wegschmeißt. Und das habe ich jetzt dann auch wieder vor. Und da werden wir dann einfach spontan auch irgendwelche Sorten machen, was man gerade kriegt.
Ja, ist doch cool.
Oder du kriegst eine Kiste geile Papaya. Das ist auch einfach, das ist so, du läufst über den Großmarkt und hast das Zeug plötzlich da und wusstest vorher gar nicht, dass du es brauchst.
Ja, und dann geht's los.
Genau.
Große Glaubensfrage. Wir sprechen ja die ganze Zeit schon über, kauft euer Eis da und da. Jetzt ist es ja auch so, dass der große Trend, genauso wie bei anderen Varianten, auch immer mehr dazu geht, Dinge selbst herzustellen. Ne? Es gibt ja welche, die machen Salatsoßen jetzt selber oder Senf oder was weiß ich.
Nudeln,
Barbecue-Soße und so weiter. Ja, und da wird sich der eine oder andere auch denken, naja gut, wenn jetzt so viele kleine Manufakturen aus dem Boden schießen, vielleicht mache ich mein Eis einfach auch selber. Ist für mich eine Glaubensfrage, was mache ich selbst, was kaufe ich zu, was sagst du dazu?
Meiner Meinung nach müsste man einfach da seine persönliche Situation genau anschauen, weil man kann ja nicht einfach mal irgendwie, ich sage jetzt mal Kuchen backen oder mal einfach mal Eis machen. Da müsste man im Grunde voll einsteigen, wenn man jetzt zum Beispiel die Manpower hat und hat einen 2, 3 Leute, die arbeiten in der Patisserie und hast noch 15 Köche in der Küche, da geht es locker, dass du noch parallel irgendwie Eis machst. Da findest du immer jemand, der, aber wenn du jetzt ein kleiner Betrieb bist, wie ich das jetzt im Café war, ich war quasi eine One-Man-Show, ich hatte mal Festangestellte, dann hatte ich wieder nur ausschließlich Aushilfen die letzte Zeit im Café, weil einfach die Festangestellten auch dann gesagt haben, die müssen sich jetzt bei der Gastronomie umorientieren, weil das nicht ganz so deren Fall war mit diesen harten Arbeitszeiten. Da bist du dann halt 19 Stunden im Laden. Im Grunde geht das, das kommt halt auf den Maßstab an und man muss sich auch die Investitionskosten vor Augen führen, also mal so eine vollständige Eisproduktion, da gehen mal locker 40.000 bis 60.000 Euro drauf. Und wenn man das nicht mal schnell hat, also man könnte sich dann auch noch einen Kaffeeröster reinstellen und vielleicht den Dinkel selber anbauen, wenn man gerade geil ist, aber das hört ja dann im Grunde irgendwo auch auf, wo man dann...
Nee, bin ich bei dir.
Ich habe zum Beispiel auch jetzt mit meiner Firma, mit der ich dann auch beim Augustiner am Wörthsee eben Eis machen werde, eine Beratungsfunktion. Das heißt, wir können dann auch im Grunde Gastronomen coachen, um denen das Eis machen beizubringen und die mit Equipment aufzustatten. Und einfach auch durch meine langjährige Eiserfahrung kann man im Grunde dann auch einfach alle Nadelöhre sehr schnell schließen. Die dürfen natürlich gerne auch selber alles kaufen, selber ausprobieren, Kurse machen und dann Trial and Error selber probieren. Aber ich könnte da im Grunde halt dann auch helfen. Beratend tätig werden, dass man da einfach hilft, den Leuten eine, also weil ich würde das Eis gerne, da sehe ich auch gar keine Konkurrenz. Ich habe jetzt zum Beispiel aktuell das Gartencenter Kiefel in Gräfelfing. Mhm. Die haben jetzt Bock auf eine Beratung, da bin ich gerade noch am Verhandeln. Und im Grunde kann man das dann auch relativ fix auf die Beine stellen, dass das dann läuft.
Ich werde deine Kontaktdaten auf jeden Fall verlinken, wenn jemand gerne Eis selber herstellen möchte, dann sag du, ich habe das Budget und ich habe auch die Manpower, ich finde es toll, dass du es ansprichst, dass sie dich einfach ansprechen können.
Genau, und beim Zukaufen, um das vielleicht noch abzuschließen, auch dann sozusagen einfach den Rest im Grunde beachten. Es gibt unter allen Produkten, die vielleicht auch industriell hergestellt werden, irgendwelche Perlen, man muss sie nur finden.
Ja, wie oft
und
so, ne?
Man kann, ja genau, und man kann auch im Grunde mit dem günstigsten Ding, wenn es einfach ein cooles Produkt ist, dann klappt das auch. Mhm. Das ist kein Problem.
Was hältst du von diesem Eispulver, was man kaufen kann? Das habe ich durch Zufall entdeckt, als ich so ein bisschen mich über Eis schlau gemacht habe, dass es Eismanufakturen gibt oder Hersteller gibt, die so einen Pulvermix verkaufen, den dann der Gastronom sozusagen mit einer kleinen Eismaschine, so ein haushaltsübliches Ding, zubereiten kann. Was hast du da in Erfahrung?
Also da würde ich jetzt bei der Gastronomie von abraten, das ist was für privat, weil in der Gastronomie, du bringst einfach nicht die Mengen her. Du hast halt dann einen, der steht halt 10 Stunden an der Maschine und macht 15 Kilo Eis. Das kriege ich in 8 Minuten mit einem Maschinenlauf hin. Ciao. Das ist genau das und auf diese Mengen muss man sich natürlich auch bereit machen.
Ja,
dafür.
Klar.
Und aber ansonsten privat kann man das gerne mal ausprobieren. Da gibt es bestimmt auch gute und schlechte und es gibt einfach auch immer, also man kann im Grunde aus schlechten Sachen kann man keine guten machen. Das hängt dann auch immer davon ab, was man jetzt für Milch nimmt, was man für Sahne nimmt. Da ist zum Beispiel Sahne mit 33% Fett, ist wichtig beim Eis, dass man einfach dieses Milchfett da auch reinbringt, weil das diese Stabilität im Eis und so weiter. Das haben wir auch schon alles durchgekaut. Genau, so. Das wäre so das Ding.
Ja, oder ihr kauft euch eure Eis einfach bei jemandem, der das Eis herstellen kann.
Genau, das wird ja auch schon. Also ich sehe da seit Jahren den Trend, dass die abgefahrene und gute Eissorten jenseits der Erdbeer, Schokolade, Vanille einfach groß wächst und jeder hat Bock auf ein abgefahrenes Eis.
Und trotzdem, das sind die Klassiker ja irgendwie die du gerade angesprochen hast. Wie siehst du so die Entwicklung von, also ich bin auch ein Fan von, sag ich mal, den Klassikern und dann kombiniere ich das aber ganz gerne mal mit einer trendigen Eissorte. Ich habe gerade bei dir auch schon im Tiefkühlfach, ich glaube Erdnuss,
Salzkaramell
gesehen, habe ich mich gleich super angesprochen. Mhm. Wie ist das? Was sagst du? Trauen sich die Leute mehr oder
also,
wie läuft das?
Meine Strategie ist immer, und das habe ich im Bella Marta in Grafrath genauso gemacht, erstmal wirklich ein solides Standardsortiment hinstellen, dass die Leute wirklich wissen, okay, cool, da kann
darauf
man die
kann
Früchte
mich verlassen.
Essen, da kann man die Vanille essen. Das ist einfach eine ganz klassische Vanille, einfach nur wirklich mit Vanille und Eigelb statt Aromen und Pasten. Was es da alles gibt. Und dann habe ich angefangen, abgefahrene Sorten zu machen. Und die Leute waren sogar so weit bereit, dass ich habe ein Frischkäse-Eis gemacht mit Schnittlauch und Brezenstückchen. Und das ist halt toll, weil du hast ein schön cremiges Eis, du hast so einen Spice dabei von dem Schnittlauch und du hast dann noch einen Crunch von der getrockneten Breze. Also da kann man auch im Grunde seine Reste loswerden, die so in der Küche anfallen. Ja, klar. Müssen nicht nur Brezenköttel sein. Und das ist halt ziemlich abgefahren, weil ich diese Massen dann auch, ich habe dann so 5, 6, 8 Kilo davon hergestellt, dass man das dann auch los wird, weil die Leute dir vertrauen, weil die Leute sagen, da kriegst du kein schlechtes Eis. Klingt abgefahren, genauso das gleiche wie mit dem gesmokten Eis. Das bin ich auch komplett losgeworden, habe ich komplett abverkauft.
Geil.
Und auch alle anderen Sachen, die ich so probiert habe, das läuft dann einfach irgendwann. Aber da habe ich 1,5 Jahre harte Arbeit für gebraucht. Mhm. Und einfach die Leute, ich habe dann auch natürlich am Anfang mich mal aus dem Fenster gelehnt, nach 3-4 Monaten, wo dann der Sommer losging, im April 2019, und habe einfach mal eine abgefahrene Sorte gemacht, die blieb dann halt übrig, weil die noch nicht wussten, dass es auch fein sein kann. Und das ist halt dann...
Also man braucht im Endeffekt ein gutes, sehr gutes Standardsortiment.
Genau.
Und wenn man das Gefühl hat, die Zielgruppe und die Leute sind langsam bereit dafür, dann wagt man sich halt mal mit einzelnen Sorten vor und guckt mal, wie das so läuft.
Genau, genau.
Ja, das macht ja Sinn. Wie ist denn das eigentlich mit Hygiene? Also, ne, mein Albtraum ist ja im Sommer, wenn ich ein Eis haben will und ich gucke irgendwie in so eine, ja, ich sag mal, ranzige Eisdiele und ich sehe schon so die leicht flüssigen Eisbehälter, wo dann noch so ein bisschen Eis drin ist und der kratzt das dann irgendwie noch mühevoll in eine Kugel rein.
Ja.
Und dann denke ich mir so, das riecht für mich schon fast nach Salmonelle. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Du bist ja selber Gastronom.
Ja.
Was muss man beachten in puncto Hygiene bei Eis?
Also einmal als Gastronom am besten, dass man sein Personal gut schult mit den Geräten. Das heißt, man muss sich auch im Grunde selber damit gut auskennen. Man muss dann einfach auch gucken, dass das Eis auch aussortiert wird. Man muss einfach auch mal Ware rauskloppen, die einfach nicht lief oder die dann schlecht wird. Oder weil es ist ja so, dass selbst wenn das Eis gefroren ist, es verdampft weiterhin Flüssigkeit, weil es ist ja im Grunde cremig. Und es ist ja mit Gefrierhemmungen, Zucker und so weiter versetzt, dass das dann einfach, und da hast du oben irgendwann eine Schicht, da bleibt der Feststoff zurück, das ist dann Bindemittel und Zucker und dann hast du quasi ein Kaugummi. Und da musst du halt dann drauf aufpassen, dass sowas dann aussortiert wird, genauso wie einfach Sorten, die dann in der Theke auftauen. Das ist dann aber die Rezeptur nicht richtig. Oder auch mal einfach in die Eistheke reinschauen, haben die Eise alle die gleiche Konsistenz bei der gleichen Temperatur. Weil das ist ja dann auch immer noch ein Faktor, der dann dazu führt, da hast du dann vielleicht ein steinhartes Schokoladeneis, aber die Zitrone macht schon die Grätsche. Da muss man dann halt aufpassen. Und einfach auch bei den, es wird ja pasteurisiert zum Teil, die Milchgrundbase, die man dann hat. Aber im Grunde, weil es kalt verarbeitet ist, wenn man dann diese kalte Grundbase verwendet in einem 60-Liter-Pasteurisierer, alles, was reinkommt, bleibt auch dort. Also das muss wirklich sehr, sehr, sehr hygienisch sein. Auch mal die Portionierspüle anschauen. Am besten Frischwasser-Portionierer haben mit Ablauf, dass das kein Standwasser hat, kein Wasser, das irgendwie dann noch Eisreste drin hat, weil das dann natürlich auch der Herd ist für Infektionen. Den kann man dann übrigens auch über diesen Portionierspüler in das gesamte Restaurant tragen. Also das ist ja dann auch so, dass die Kollegen sich ja mal abwechseln, die sind mal hier, mal dort. Da hast du ja nicht nur einen, der nur die Eistheke macht. Und dann hat er das vielleicht, schmiert er das in die Sahnemaschine und in die Kaffeemaschine rein und das ist einfach nicht cool.
Ja, verstehe ich.
Deswegen einfach da mal so ein bisschen drauf achten und einfach auch gucken, was machen die zum Beispiel mit den Portionierern? Klopfen die noch ab auf einem Lappen, der da den ganzen Tag liegt, oder klopfen die das ab in der Portionierspüle? Da gibt es meistens so Gummilippen, die man dann, wo man dann einfach auch das Wasser abklopft, damit man keine Eiskristalle ins Eis hineinbringt.
Ja.
So wäre dann so grob die Aufstellung.
Ungefähr. Das hilft auf jeden Fall. Last but not least hätte ich noch eine finale Frage. Und zwar, Allergene sind in aller Munde, beziehungsweise verschiedenste Ernährungsformen, glutenfrei, vegan, ohne Milch, ohne Zucker, schlag mich tot. Wie siehst du die Rolle der Allergene, beziehungsweise der verschiedenen Ernährungsformen bei Eis?
Also was mir Schwierigkeiten bereitet, ist, dass man das Eis zwar schon als nicht unbedingt als Süßspeise sehen muss, weil es auch salzig geht, aber dass man beim Eis einfach denkt, es geht auch zuckerfrei. Da muss man dann halt im Grunde sich Früchte pürieren und die in eine Form gießen mit einem Steckerl. Das geht dann schon, dass man da ein bisschen auf Zucker verzichtet. Es geht aber einfach nicht ohne, das ist technisch nicht möglich. Also es gibt vielleicht auch Eis, muss man auch mal wieder auf die Inhaltsstoffe gucken. Es gibt zum Beispiel bei diesen Big Five, bei den Nährwertangaben eine Möglichkeit, den Zucker ein bisschen auszublenden, wenn man zum Beispiel mehr Maltodextrin nimmt. Das ist ein Zucker, der kommt aus der Maisstärke, Zucker. Und der hat halt einen hohen Feststoffanteil und quasi keine Süßkraft. Und dann muss man ihn teilweise nicht im Zucker angeben. Das heißt, da gibt es Eise, die haben dann 3% Zuckeranteil. Das ist aber eigentlich technisch nicht möglich.
Die Konsistenz wird ja auch anders, ne?
Das könntest du dann im Grunde in einen Becher gießen und halt als Block verkaufen. Aber das würde halt nicht funktionieren. Deswegen, da müsste man dann mal gucken. Und im Grunde, also alle meine Fruchtsorten sind zum Beispiel vegan. Das ist ein wichtiger Teil auch. Da achte ich dann auch schon drauf. Ich wage mich jetzt dann demnächst auch mal, weil hier, wo ich jetzt produziere, beim Joe aktuell, der hat auch Hafer. Da wollte ich meine Hafermilch selber machen.
Oh, cool, ja, das wäre mega.
Und wollte mich einfach mal dran wagen, quasi mit einer eigenen Hafermilch dann, die fürs Eis irgendwie herstellen. Soweit bin ich aber noch nicht, weil wurde jetzt ein bisschen überrannt von diesen Bechern, die wir da die Woche überliefern. Ja, das ist auch ganz schön, aber dann bleibt sowas halt auf der Strecke.
Klar.
Und im Grunde müsste man mal gucken, wenn es jetzt zum Beispiel auch einfach diese Allergenlisten, wenn man die anschaut, auch wie arbeiten die ist. Also was ich nie vermeiden kann, sind Kreuzkontaminationen von Mikroresten, sage ich
das
mal.
Halt
die
so.
Maschine wird zwischendrin gespült, aber wir verwenden halt einfach eine Eismaschine und da ist auch mal eine Haselnuss drin, da ist mal eine Erdnuss drin.
Ganz klar.
Da ist mal Eigelb drin und das ist einfach nicht möglich. Aber im Grunde achtet man da natürlich schon drauf. Und man sollte vielleicht auch, wenn man insbesondere irgendwelche Allergene nicht verträgt, die Leute bitten, vielleicht in der Eisdiele einen neuen Portionierer zu verwenden.
Ja,
Man das wirklich relativ gut ausschließen.
Cool. Ich sag vielen, vielen lieben Dank, dass du heute diese Folge mit uns, mit mir gemacht hast heute, Max.
Danke für die Einladung.
Na klar.
Wie man gehört hat, ich quatsch auch gerne.
Das ist in Ordnung. Und schaut bei Max auf jeden Fall mal vorbei am Ammersee, wo er jetzt demnächst ist. Ich verlinke euch seine, Wörthsee. Ich verlinke nochmal die Kontaktdaten von Max, wenn ihr entweder Rat braucht rund um das Thema Eisherstellung, da hat der gesagt, ist er Berater, wenn ihr Kontakt mit ihm aufnehmen wollt, wenn ihr sein Eis kaufen wollt, alles findet ihr in den Shownotes. Und jetzt sage ich danke und
Dankeschön.
Bis ganz bald.
Jawohl.
Ciao.
So, das war's auch schon wieder mit dieser super tollen Folge zum Thema Eis. Danke an den Max, der das Ganze so super cool mit mir mitgemacht hat. Und ich kann euch nur sagen, sein Eis ist wirklich traumhaft lecker. Ihr dürft euch das wirklich nicht entgehen lassen. Und zu guter Letzt, ich habe euch zum Anfang der Folge noch spannende News versprochen. Spoontainable hat ein neues Produkt gelauncht und zwar den Twirly Shock. Trommelwirbel, ein essbares Rührstäbchen. Und das ist so perfekt für alle, die, wie ich, Holzstäbchen zum Umrühren hassen. Solltet ihr also ein Gastronom, ein Coffeeshop, eine Bäckereikette, ein Eiscafé, zusammengefasst ein gastronomisches Objekt sein, das Café anbietet, dann könnt ihr euch den Twirly Shock nicht entgehen lassen. Ich finde es super cool. Ich hasse den Holzgeschmack von diesen Holzstäbchen, wenn man den abschleckt, wenn der Milchschaum noch dranhängt. Und über eine Plastikeinwegalternative brauchen wir gar nicht sprechen, denn ihr wisst ja, zum 3. Juli 2021 wird EU-weit Einwegplastik verboten. Deshalb schaut ganz schnell bei Spoontainable vorbei und schaut euch das neue Produkt an, den Twirly Shock. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag, lasst es euch gut gehen, eure Kathi.